Es ist ein ganz besonderer Tag, dieser Tag zwischen Karfreitag und Ostern. In den meisten Gemeinden werden auch keine Passionsandachten gehalten. Aber es ist der Höhepunkt der ganzen Passionsgeschichte. Jesus ist im Tod, er, der das Leben ist. Die Welt geschaffen hat, die Planeten und alles, was sichtbar ist. Es gab früher im Gesangbuch zwei Lieder auf diesen Tag. O große Not, Gott selbst ist tot. Nochmal in Ihren Gesangbüchern nachschauen. Wie kann ich das in meinem Kopf verstehen, was da geschehen ist? Ich möchte zuvor noch, bevor ich auch den Abschnitt lese, noch einige Ergänzungen machen, weil ja unter Ihnen sicher manche auch sind, die in Israel als Touristen waren. Es ist immer so schwierig, das Geschehen zu verstehen. Das eine, was immer schwierig ist, die Nacht der Verurteilung von Jesus. Da ist aber immer die Schwierigkeit, dass wir an den Hahnenschrei denken. Der Hahnenschrei ist für uns immer morgens früh, bevor die Sonne aufgeht. Der erste evangelische Pfarrer in Bethlehem, Schneller, der hat Statistiken aufgestellt und hat gesagt, die Hähne in Bethlehem, die krähen abends um 9:30. Interessant. Und es ist auch so, nach allem, was in der Bibel erzählt wird, war der Prozess gegen Jesus auch interessant. Von Pilatus wieder zurück, Kaiphas und dann wieder, wenn Sie auch die Stelle kennen, Gallicanto, wo die Höhlengefängnisse sind und Jesus wahrscheinlich verhaftet war, dass der Prozess gegen Jesus sehr schnell zu Ende war. Er hat sich selbst zum Sohn Gottes gemacht, bist du der Sohn Gottes und du sagst es und dann, was bedürfen wir weiteres Zeugnis? Und wahrscheinlich war Jesus dann in diesen Höhlen dort in der Kirche von Gallicanto sehr ergreifend, wenn man da unten steht, und dann singt, o Haupt voll Blut und Wunden. Und am Kreuzigungstag um die 9. Stunde, das ist mittags um 3 Uhr, wie die große Dunkelheit war, ist Jesus gestorben. Matthäus-Evangelium um die 9. Stunde geschah das. Schrie Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 3 Uhr. Und jetzt war es sehr hektisch, denn das war der Freitag und am Samstag fing der Passa, der Sabbat natürlich schon an, mit dem Einbruch der Dunkelheit. In Israel immer beginnt der Sabbat mit dem Einbruch der Dunkelheit. Und darum pressiert es und die Soldaten waren schnell darauf bedacht, es war jüdische Ordnung, dass die Verurteilten nicht am Kreuz hängen dürfen auf den Sabbat. Und deshalb haben sie die Knochen gebrochen. Und bei Jesus nicht mehr, weil es auch in der biblischen Verheißung war, er war schon tot und dann kommt das, wo der Offizier den Spieß in die Seite von Jesus hineintreibt und es kam Wasser und Blut heraus, getrennt, ein Zeichen des Todes von Jesus. Und dann pressiert es ungeheuer, dass der Josef von Arimathea sein Grab zur Verfügung stellt und alle, die nach Israel reisen, sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen an der Stelle, wo heute die Grabeskirche ist, in dem ganzen Trubel und mit all diesen Marmordingen und Baudingen, das ist ja so ein hässlicher Ort durch diese kultische Verehrung. Aber Sie müssen wissen, die Grabeskirche, das ist der Ort damals vor der Stadt. Und man weiß ziemlich genau, dass es doch der Ort war, wo Jesus gekreuzigt wurde und auch ganz nah dabei das Grab des Josef von Arimathea, warum man das weiß, nach der Eroberung von Jerusalem durch die Römer. Haben die Römer überall an den Stellen, wo christliche Verehrung war, heidnische Tempel errichtet. Heidnische Tempel, um die Erinnerung auszutilgen. Es war eine Strategie gegen die Juden. Und dort stand etwa 135 Jahre lang heidnische Tempel. Und erst die Mutter von Konstantin, der den christlichen Glauben, den im Römerreich eingeführt hat, die Mutter, die hat ja den Auftrag gegeben, die christlichen Stellen wieder zu erobern. Das hat man genau in den Überresten dieser römischen Anbetungsstätten, dieser römischen Heiligtümer dann das gefunden. Und das macht das Ganze so problematisch, immer wenn man nach Israel reist. Doch genau, auch die Archäologen sind sich da sicher, dass da die Überreste der ersten Verehrung waren vom Golgatha und auch vom Grab von Jesus. Heute ist das gar nicht mehr zu sehen, da muss man schon die Zeichnungen der Archäologen sehen. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Aber es war ein ganz kurzer Abschnitt zwischen 3 Uhr nachmittags bis zum Einbruch der Nacht, dieses Begräbnis von Jesus vorzubereiten. Und deshalb lesen wir jetzt von Vers 51 im Kapitel Matthäus 27. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung. Das ist wichtig, nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wunderbar. Die römische Welt, die heidnische römische Welt, die kapiert als erste, vertreten in der Figur des Offiziers, des Hauptmanns mit seinen Mitsoldaten, das ist ein ganz großer Gottessohn gewesen. Es waren viele Frauen, in der Bibel ist nie negativ über die Frauen gesprochen, immer negativ über die Männer, die haben gekniffen. Die Frauen da, die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala. Die wird ja immer verwechselt mit der großen Sünderin. Müssen Sie aufpassen. Die Maria von Magdala hat wahrscheinlich eine ganz schwere Depression gehabt. Jesus hat von ihr 7 böse Geister ausgetrieben. Hat nichts zu tun mit der großen Sünderin, wird immer verwechselt. Maria von Magdala und Jesus hat sie geheilt. Und es war für sie ein ganz furchtbarer Moment. Jetzt ist Jesus tot. Was ist jetzt? Die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Groß die Frauen, die ersten Osterzeugen. Verstehe ich nie, warum in evangelikalen Gemeinden manchmal die Frauen minderwertig angesehen werden. Das ist in der Bibel ganz anders. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea. Der ist Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu, da befiehlt Pilatus, man solle ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die Hohepriester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten. Und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Das, was wir mit unserem Kopf überhaupt nicht begreifen können, was mit der Todesstunde von Jesus angebrochen ist. Der ganze Kosmos ist erschüttert. Alles Leben, es kommt von Gott. Und alle Welt mit dem Planeten ist durch Jesus erst der Erste. Durch ihn ist alles geschaffen, im Kolosserbrief. Alles, was ist, ist durch Jesus geschaffen und er ist in den Tod gelegt. Jesus sagte: Niemand kann mir das Leben nehmen. Er ist das Leben. Nicht nur die Auferstehung, er ist das Leben selber. Und er hat sein Leben in den Tod hineingegeben. Jetzt hat der Tod gesiegt. So wie wir gesagt haben, kann doch gar nicht sein, dass Gott tot ist. Der doch das Leben ist. Wenn man einen Widerspruch überhaupt in der Bibel sucht, da kann man ihn suchen. Das geht doch überhaupt nicht, dass das Leben ausgelöscht wird, von dem allein das Leben herkommt. Und deshalb war das eine Erschütterung, die den ganzen Kosmos ergreift. Wir sind ja heute in einer Zeit, wo eine Greta einen theologischen Doktor kriegt in Finnland und wo die bayerische Kirche sagte, die Polizei sei den Häschern gleich, die damals Jesus festgenommen hatten, weil sie die Klimakleber von der Straße trägt. Da vergleichen sich die Klimakleber mit Jesus. In solch einer Zeit müssen wir sagen, nein, das Klima und die ganze Schöpfungsordnung, die hat Gott in der Hand. Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, darüber bestimmt allein Gott. Und es wird nie einem Menschen möglich sein, das Klima zu verändern. Mit und ohne Motor. Dürre gab es schon beim Elia, ohne dass es Autos gab. Das ist Gottes. Natürlich kann die Erde zugrunde gehen, wie es in Offenbarung 16 heißt, in den Zorngerichten Gottes, dass die Erde verdorrt von den Sonnenstrahlen des Gerichtes Gottes. Das wissen wir, dass die Welt endlich ist und die Welt vergeht. Aber der Mensch kann es nicht durch seine Aktionen beenden. Und das ist das Recht, dass die ganze Welt auch darin besteht. Das ist unser großer Trost, dass die Gefährdung nicht aus dem Weltall kommt. Gott hält die Planeten auf den Bahnen. Das ist das große Wunder, die Ferne des Weltalls. Die großen Wissenschaftler mit ihren astronomischen Fernrohren haben noch nie das Ende des Weltalls entdeckt und wissen gar nicht, wo das kommt. Und wir haben noch eine geringe Ahnung, aber wissen, dass Gott der Herr ist über seine Schöpfung und die ganze Schöpfung ist erzittert über dem Tod, dass der Schöpfer aller Dinge im Tod gefangen ist. Wir wissen aus dem Petrusbrief, dass Jesus in der Totenwelt denen, die das Evangelium nicht kennen, das Evangelium gepredigt hat. 1. Petrus 3, 1. Petrus 4, wenn Sie es nachlesen wollen. Aber Jesus war im Tode gebunden, aber der Tod kann ihn nicht halten. Und an dieser großen Stunde passiert das, dass der Vorhang im Tempel, es gibt zwei Vorhänge im Tempel, einen am Heiligtum, einer zum Allerheiligsten. Es war ein jüdisches Wissen, was auch Jesus gesagt hat, dass dieses Heiligtum vergeht. Matthäus 23 hat ja Jesus davon gesprochen, dass der Tempel vergeht. Dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Dann Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13. In den drei Stellen, wo Jesus die Rede vom Ende dieser Welt gesprochen hat, geht es immer, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Die Zerstörung des Tempels ist ja immer auch schwer. 40 Jahre nach dem Tod Jesu ist das passiert, im Aufstand, wo der römische Kaiser Titus, der spätere Kaiser Titus, die Jerusalem erobert hat und der Tempel abgefackelt wurde. Und das ganz Furchtbare für die Juden, dass dieses Heiligtum nicht mehr da ist. Seitdem kann man auch keine Lämmer mehr schlachten fürs Passa. Das, was einst das Symbol war beim Auszug des Chinesen fürs Passa. Juden feiern heute das Passalamm wie wir, das Passafest wie wir, mit Brot und Wein. Und er ist das Lamm Gottes. Ich habe ja so viel Spott gehört, was Leute nicht mehr wissen, was das bedeutet, das Lamm Gottes. Das für uns geschlachtet ist, das Passalamm. Das Opfer, das Gott eingesetzt hat, dass der Würgengel uns nicht treffe. Und deshalb ist auch das Zeichen, dass das Heiligtum seine Funktion verloren hat. Im Hebräerbrief wird das immer gesagt, wir haben jetzt Zugang zum Heiligtum. Und zwar nicht bloß im Tempel. Schon bei der Samariterin hat Jesus angekündigt, es kommt die Zeit, da wird man nicht mehr auf dem Tempel oder auf dem Gerizim anbeten. So wird man im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist so wunderbar. Im Heiligen Geist darf man Gott anbeten. Es passiert ja auf jeder Israelreise, dass die Leute ganz gebannt sind, wie die Juden an der Klagemauer beten mit den großen Verbeugungen dort. Und sie sagen, so müssen wir eigentlich auch beten. Da habe ich gesagt, nee, wir machen es noch viel schöner. Wir dürfen wie die Kinder Abba sagen. Und der Geist Gottes vertritt uns mit unaufhörlichem Seufzen. Das dürfen Sie wissen. Im Geist dürfen wir Jesus anbeten. Und selbst wenn Sie in der Narkose liegen, betet der Geist Gottes für Sie weiter. So steht es im Römerbrief, Kapitel 8. Und das ist herrlich, dass der Geist Gottes aus dem Heiligtum gekommen ist. Die Juden wollen natürlich einen dritten Tempel bauen, aber wir brauchen ihn nicht. Auch die Stelle, das möchte ich bloß noch ergänzen für die Bibelleser, 2. Thessalonicher 2, dass der Wiederchrist in den Tempel Gottes sitzt und vorgibt, er sei Gott und der die Ordnungen Gottes zerbricht. Aber da müssen Sie immer dran denken, was meint denn der Paulus mit Tempel? Meint er den zerbrechenden Tempel? Der war ja nach 40 Jahren schon, bei Paulus waren es noch immer so viele Jahre, Oder meint er einen dritten Tempel, von dem einige jüdische Kreise meinen, sie könnten ihn bauen, die sind ja schon dran, aber da steht ja der Felsenturm. Die können ja gar nicht dorthin, das war bei den Unruhen gar nicht denkbar. Paulus hat nie von einem Bauwerk gesprochen. Für Paulus war der Tempel Gottes immer die Gemeinde. Der Tempel Gottes, der seid ihr. Dass man den Tempel Gottes reinigt, das ist die Gemeinde. Und was Paulus in 2. Thessalonicher 2 sagt, ist für mich immer klar, die größte Zerstörung geschieht dort, wo in der Christenheit der Wiederchrist eingezogen ist und vorgibt, er sei Gott. Wo Menschen eigenmächtig das Wort Gottes, das nicht verändert werden kann, verdrehen und die Ordnungen Gottes verdrehen in einer furchtbaren Weise, heute Zerstörung der Familien und der Eheordnung und alles, was da drin ist. Das erleben sie. Und dann lesen sie den 2. Thessalonicher 2, Vers 4 noch einmal in großer Ruhe. Und dann ist man erschüttert über das furchtbare Zerstörungswerk, das heute in der Christenheit weltweit passiert. Dass das Wort Gottes umgedeutet und verfälscht wird in der Gemeinde, hat auch Paulus immer sonst gesagt, dass aus der Gemeinde die große Verführung kommt. Oder Peter Hane sagt immer, der Antichrist kommt aus der Sakristei. Ganz erschütternd. Und Paulus sagt, aus eurer Mitte werden die falschen Propheten aufstehen, die verführen. Und darum immer, Herr, behalte uns bei dir und deinem Wort. Lass uns treu bei dir bleiben, dass wir nicht verführt werden. Und deshalb der zerrissene Vorhang, es braucht kein abgeschirmtes Heiligtum mehr. Wir wissen, dass Jesus unter uns ist und das ist geschehen in der Nacht der Hinrichtung. Der Tempel, die Auferstehung von Toten, ja, durch die großen Erdbeben sind die Gräber geöffnet worden. Was das war, wir wissen aus anderen Berichten nichts von diesen, die Erscheinungen von Toten. Es waren die Gräber der Heiligen, es gibt ja viele Gräber in Jerusalem und wir wissen nicht, was da geschehen ist, aber es sind Ereignisse, die in diese Tiefen des Kosmos eindringen. Und ganz wunderbar, wie dann der Hauptmann etwas erkennt, wer Jesus ist und die Frauen, die dann noch zum Grab gehen und wie der Josef von Arimathea da ist und sein Grab zur Verfügung stellt. Es gibt so ein Lied von Sibald, überall hat Gott seine Leute. Und plötzlich kommt es raus, wie bei Elia, da sind noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Da ist der Josef von Arimathea, der war ein Jünger Jesu. Wohlhabender Mann, ein reicher Mann. Jesus sagt, ein Reicher könne nicht ins Reich Gottes kommen. Das stimmt auch, aber das ist wunderbar, dass es im Reich Gottes auch Ausnahmen gibt, dass es reiche Leute gibt, die Jünger Jesus sind und die auch sich nicht beherrschen lassen von ihrem Reichtum. Arimathea war eine Stadt etwa 2 Stunden Fußweg nördlich von Jerusalem, wahrscheinlich die Geburtsstadt von Samuel, daher kennen wir diesen Ort, aber wunderbar, wie Gott seine Leute hat und der da ist in dieser kritischen Stunde und vorsorgt, dass der Leib von Jesus in ein Grab gewickelt wird, wo noch nie ein Mensch drin lag. Die Frauen sind sicher noch auf dem oberen Basar, der obere Markt gewesen, das ist hinter der Christ Church, etwa da, wo die Zitadelle ist, weiter noch, da war der große Markt, haben noch diese Öle und diese Düfte dort gekauft, mit dem sie Jesus dann einbalsamieren wollten. Das ist alles in der Kürze des Abends gar nicht mehr möglich gewesen. Sie saßen dort und warteten auf das Kommende, aber sie rechneten überhaupt nicht mit der Auferstehung. Das ist für uns Menschen ganz, ganz undenkbar. Was tot ist, ist tot. Wir haben ja heute eine Lage, dass so viele Verkündiger des Evangeliums die entscheidende Sache am Ostertag verschweigen. Jesus lebt, er hat den Tod zerbrochen. Es ist ganz furchtbar, dass dieses Evangelium umgedreht und verballhornt wird in irgendeine Frühlingsbotschaft. Nein, wollen wir morgen davon reden, was das ist, die Auferstehung. Und deshalb haben dann, und da bin ich sehr dankbar, dass die hohen Priester und Pharisäer, die Frommen, gleich gewittert haben, da geschieht ein großer Betrug. Und da müssen wir vorsorgen und ich bin dankbar, dass die damals noch zu Pilatus gegangen sind. Es war ja mutig und die sagen, dieser Verführer, Jesus, einer Verführer. Interessant, entweder ist er der Sohn Gottes oder er ist der schlimmste Verführer. Das sage ich immer, es gibt kein Mittelding. Entweder ist das wahr, was Jesus sagt, dass er der Heiland ist oder er ist der schlimmste Verführer. Es hat noch nie ein Mensch gesagt, ich bin der Weg, und die Wahrheit in das Leben. Niemand kommt zum Vater, den durch mich. Es hat noch kein Hitler und kein Stalin gesagt und kein Philosoph. Entweder stimmt's oder es stimmt nicht. Die Leute haben dann die Konsequenzen, also der schlimmste Verführer. Oder er ist der Heiland. Es ist wahr oder es ist nicht wahr, es gibt keinen Mittelweg. Ich will in 3 Tagen auferstehen. Sage, die machen dann irgendeinen Trick. Und deshalb versiegle ihn und stell römische Legionäre ans Grab. Sie müssen wissen, die römischen Legionäre, das waren Männer. Also mit unseren heutigen Männern nicht zu vergleichen. Das waren Soldaten. Ohnegleichen, der römische Legionär, so steht nun, wie der Paulus bei der Waffenrüstung sagt, das waren Männer, die damals schon dieses römische Weltreich beherrschten. Und die waren am Grab Jesu aufgestellt. Toll, dass die Welt alles tut, damit das nicht passiert, was nicht passieren darf. Und es ist wunderbar, wie der Pilatus noch seinen Siegel dazu tut und bewacht. Aber der Pilatus hat interessanterweise schon gesagt, wenn ihr es könnt. Der Heide hat schon etwas geahnt. Er war ja doch ergriffen von dem Gespräch mit Jesus, der König der Wahrheit. Wenn ihr es schafft, wenn ihr es könnt, wenn ihr es hinbringt. Ach, in unseren Tagen gibt es so viel Leugnung der Auferstehung. Es war mir so schwer. Unser letztes Jahr in der Ludwig-Hofacher-Gemeinde, da lasen wir in der Zeitung, dass unsere Gemeinde aufgelöst werden sollte und sie sollte zu einem ganz beträchtlichen Teil auf die Nachbargemeinde abgewälzt werden. Und dieser Pfarrer hat die Meinung vertreten, Jesus war kein Zombie, sondern er ist im Grab vermodert. Da hat man unsere Gemeinde nach 30 Jahren die überschreiben wollen. Und da blutet das Herz, aber es ist die Wirklichkeit, der sie auch gegenüberstehen. Was unsere Kinder im Religionsunterricht hören, und es ist ganz wunderbar, wie Jesus das Grab aufsprengt. Und das ist das Wunderbare. Wir brauchen gar nicht viel reden, sondern dass Jesus als der Auferstandene Menschen begegnet. So wie wir es morgen hören, den Frauen am Grab. Den Jüngern begegnet. Und das ist so gewaltig, das wollen wir immer sagen. Ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute vom Christentum reden. Was ist das Christentum? Ich weiß nicht, was das Christentum ist. Aber dass Menschen in aller Welt, in Nordkorea oder in Iran oder in Kuba, den Auferstandenen Jesus erkennen, über seinem Wort. Und ich habe immer wieder die ehemaligen Buddhisten und die ehemaligen Moslems gefragt, warum seid ihr denn Christen geworden? Waren es die Gottesdienste? Nein. Haben euch die Christen imponiert? Nein, wir haben sie verachtet. Ja, was waren die Theologen? Nein, das reicht nicht. Und was war es denn, wie wir zum ersten Mal von Jesus hörten? Das dürfen Sie immer nur wissen. Das Zeugnis des Auferstandenen, wer ihn bekennt, dass Jesus sich zum Zeugnis bekennt, und das ist das Wunderbarste. Die größten Leugner, wie den Saulus von Tarsus, überführt. Wer bist du denn? Ich bin Christus, den du verfolgst. Die größten Terroristenführer bei der großen Verfolgung auf Halmahera im Jahr 2000 haben mir die Christen dort erzählt, auf der Insel Halmahera, wo Hunderttausende geflohen sind, die Kirchen abgefackelt wurden, in die Kirchen wurde reingesprüht. Jesus, da war ein Schmutzwort dahinter, wie es die Moslems tun, über Jesus. Und dann erzählten sie, dass sie Terroristen erlebt haben, Terroristenführer damals aus den Islamisten, die Jesus begegnet sind, einer Erscheinung und Christen geworden sind und evangelisieren heute. Das ist wunderbar, wie Jesus immer wieder die schlimmsten Leugner überwundert. Er ist lebt und er regiert. Und das Wunderbarste, wenn Jesus in unserer Zeit Menschen überführt, die in der Finsternis sind gebunden. Sie wissen, wie wir das nicht können. Wir können uns nicht lösen aus der Macht der Sünde, aber Jesus kann das. Und wie hat er in der Erweckung gewirkt? Was hat er gewirkt in der Mission? Ganze Völker verändert, Frieden geschaffen in dieser Welt des Todes. Was hat Jesus erst gewirkt als der Lebendige und Auferstandene? Und davon wollen wir morgen reden. Und die ganzen Siegel, die die anbringen, das kann das nicht, Jesus nicht stören. Er bricht die Grab auf, den Stein, der dort war, und er kommt als der Lebendige zu uns. Darum, ich habe immer bloß geredet von den Jesusleuten. Ich wollte immer wieder in der Welt, wenn man unterwegs war, hat mich nicht interessiert, was sind das jetzt, Methodisten oder Presbyterianer oder Anglikaner oder Lutheraner, Jesusleute. Die, die in der Kraft von Jesus lebten, die ihn kannten, die in seiner Kraft wirken, das ist das Herrliche in unserer Zeit, dass wir Brüder und Schwestern finden, da der Auferstandene lebendig ist und der sein Reich baut durch seine Leute und er liebt und wirkt ganz wunderbar, wie er uns gebraucht und wie er das tut in großer Macht. Und wo braucht er uns? Er will, dass wir ihn aufnehmen. Er will in unserem Leben der Wirkende sein. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der Auferstandene soll mein Leben bestimmen. Meine Gedanken, sein Geist soll mich erfüllen. Er soll mich gebrauchen zu seiner Ehre. Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Das ist wunderbar, gebrauche mich und das tut er. Und wir brauchen die Gegenwart des Auferstandenen in unseren Gemeinden. Wir halten uns nicht lange mit den Lästerworten der Spötter auf, ob die Bultmann oder Lüdemann heißen oder wie sie alle heißen. Das interessiert uns doch nicht, wer das ist, sondern wir wollen das hören, das Zeugnis, was heute der Auferstandene Jesus wirkt in aller Welt. Und dass er des Todes Macht zerbrochen als Herrliche, dass der Tod ein Spott geworden ist, so hat Luther gedichtet im Osterlied. Und der Tod kann uns nicht mehr stören und er darf uns auch keine Angst mehr machen, weil der Tod für uns der Eingang ins Leben ist, ins Reich Gottes, in die Gegenwart des Herrn. Und das ist der Auferstandene, der sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und diesen Sieg, den brauchen wir. Und dieser Samstag endet auch schon mit der großen Erwartung, dieses großen Jesus-Sieges, dass er der König der Welt ist, dass er auch diese unheimliche Weltgeschichte zu Ende bringt. Es wird der Kraut ja davor, was uns noch bevorsteht in dieser Welt, an Auseinandersetzungen, in diesen politischen Auseinandersetzungen, in den wirtschaftlichen Nöten, an diesem ganzen Kampf der überbevölkerten Erde. Aber der Herr Jesus wird sein Reich zu Ende führen. Du wirst ein herrlich Werk vollenden, wo er seine Heilsgeschichte begonnen hat. Wir freuen uns daran. Wir wollen noch beten. Ganz herzlichen Dank für deinen großen Sieg, den du errungen hast, lieber Herr. Und vor allem, dass du diese dunkle Macht des Todes aufgebrochen hast für uns. Und dass du der Sieger bist, auch in den Dingen, die uns oft bewegen, in unseren Ängsten, in unseren Sorgen. Du bist der Sieger. Wir wollen das immer wieder ausrufen. Du bist stärker als alle Finsternismacht und auch da, wo wir oft der Macht des Teufels begegnen. Da wollen wir deine Königsherrschaft ausrufen. Auch im Blick auf so viele in unseren Familien, in der jungen Generation, die nicht an dich glauben. Herr, offenbare dich ihnen. Für dich gibt es kein Hindernis und du willst, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Offenbare dich auch morgen und wehre du dem falschen Reden, dass Menschen das erkennen, was du als der Auferstandene Jesus, der lebt und regiert in Ewigkeit, auch wirken willst heute in unseren Häusern, in unserem eigenen Leben, auch in unseren Schwachheiten, Ängsten und Krankheiten, in denen wir leben. Du willst wirken, ganz wunderbar. Wir bitten dich wieder, auch für dein Volk Israel, dass die Augen geöffnet werden, dass die Decke von den Augen genommen wird und sie dich erkennen. Gib auch dem Zeugnis deiner messianischen Gemeinde in Israel den Nachdruck, dass andere Menschen zum Glauben kommen, auch deine verfolgte Gemeinde in so vielen Ländern der Welt, gib du dieses Zeugnis, dass es durchbricht und dass so viele von deinen Leugnern zu deinen Jüngern werden und dir nachfolgen. Wir befehlen uns dir an, auch für die Nacht und danken für all die Liebe, die wir hier in diesem Haus empfangen haben. Segne alle Mitarbeiter und gib ihnen auch den Osterfrieden und die Osterfreude. Amen.